Gott sucht dich. Und dann die Frage, die aufkommt, warum gerade mich? Meine Frau und ich, wir haben 6 Kinder im Alter von 34 bis 48 Jahren. Manchmal fühlen wir uns uralt, wir sind auch natürlich Großeltern von 10 Enkelkindern. Wir haben uns während der Ausbildung in Deutschland kennengelernt, auf einer Bibelschule, respektive in einem speziellen Praktikum während der Ausbildung. Wir haben noch als Studenten geheiratet, sind dann 1977 mit 2 Kindern nach Sizilien ausgereist, in diese Insel zwischen Italien und Tunesien oder Libyen, je nachdem. Und unser Auftrag war es dort, in Dörfern und Städten, in denen erstarrte christliche Traditionen, auch zum Teil vermischt mit viel Aberglauben, vorherrschten, dort das Evangelium zu verkündigen und neutestamentliche Gemeinden zu gründen und zu bauen. Und 1980 war dieses schlimme Erdbeben in Süditalien, Napoli, Campania, Basilicata. Und wir haben dort Einsätze gemacht, sind schlussendlich dorthin umgezogen, haben ein Erdbebenprojekt aufgebaut, geholfen, Häuser mit Techniken wieder aufgebaut, in Zusammenarbeit mit lokalen Firmen, Baufirmen. Und vor allem haben wir weiter Missionsarbeit betrieben. Und dort sind wir auch geblieben in der Region Kampanien. Und seit etwa 20 Jahren arbeiten wir ganz stark mit dem italienischen Mitternachtsruf zusammen. Und wir sind genau pünktlich zu Corona-Beginn zurückgekommen in die Schweiz und leben jetzt hier. Und wir freuen uns, dass wir auch diese Dienste noch tun dürfen für den Herrn. Gott sucht dich. Warum gerade mich? Machen wir eine Denkübung. Morgen ist Sonntag. Morgen Abend um 18 Uhr klingelt es bei Ihnen zu Hause. Und vor der Tür steht die Polizei. Und Sie wissen nicht, was passiert ist. Sie haben keine Erklärung. Und Sie fragen, was Sie wollen. Und sie sagt, die Polizei antwortet: Sehen Sie, wir haben einen Durchsuchungsbefehl. Wir wollen in Ihre Wohnung rein, ist gerichtlich oder rechtlich alles richtig, und wir wollen Ihre Wohnung durchsuchen. Vielleicht finden wir etwas, auf das wir hingewiesen wurden. Ich hoffe nicht, dass das passiert. Aber es gibt Leute, die, wenn sie diesen Satz hören, Gott sucht mich, eher an Gott als einen Polizisten denken. An jemand, der irgendwo mit der Lupe schaut, ob in meinem Leben alles in Ordnung ist. Ob es versteckte Dinge gibt und so weiter. Wir werden sehen, dass das nicht stimmt. Gott sucht dich, und ich erlaube mir, dieses ganz persönliche Fürwort zu gebrauchen, dich, weil es schon im Flyer so verwendet wurde: Gott sucht dich. Und das ist eine wunderbare Sache, ganz im Gegensatz zu einer eventuellen Hausdurchsuchung, zu einer Hausdurchsuchung. Ja, als Gott unsere Urahnen schuf, Adam und Eva, da war es klar, sein Plan war der, dass er in einer persönlichen, in einer direkten, in einer ungetrübten Beziehung oder in einer Form von Gemeinschaft mit ihnen als seine Geschöpfe leben wollten. Das war ganz klar, das war ganz, ganz wichtig. Und so schuf er einen wunderschönen, einen vollkommenen Ort, an dem es alles gab, das sie brauchten, um in dieser ungetrübten Gemeinschaft mit Gott und auch untereinander zu leben. Dieser Ort wird Paradies genannt. Wir brauchen diesen Begriff manchmal, wenn etwas paradiesisch ist. Diesen Ort hat damals Gott geschaffen. In diesem Ort gab es absolut keine Spur von Angst, von Missverständnissen, von Schuld, von Scham, von Dingen, die unser Leben oft so schwierig machen. Das Böse war bei Adam und Eva etwas Unbekanntes. Sie wussten nicht, was das ist. Sie waren an einem Ort, wo wunderbare Gemeinschaft untereinander und mit Gott möglich war. Und dann ging diese Beziehung kaputt. Gott hat seit dann alles daran gesetzt, dieses Trennende wegzunehmen, diesen Bruch zu kitten, diese Beziehung in irgendeiner Art und Weise mit dem Menschen aufrechtzuerhalten. Gott sucht dich. Es ist ihm ein enormes Anliegen. Er sehnt sich danach, nach diesem Bruch unter neuen Voraussetzungen immer noch und immer wieder Gemeinschaft mit uns Menschen zu haben. Gott hat dich nicht aufgegeben. Er sucht dich, er geht dir nach. Und die Frage, warum gerade mich, versuchen wir heute Abend ein bisschen vertiefter anzuschauen. Immer wieder hat Gott versucht, diese Beziehung aufzunehmen. Er hat zu einzelnen Menschen geredet, er hat zu ausgewählten Personen geredet, die dann seine Botschaft weitergegeben haben. Er hat zu Propheten geredet, er hat die 10 Gebote geschenkt. Das ist keine Plage, sondern das sind wie Leitplanken, in denen der Mensch gehen kann, wo er zu seinem Schutze und zum Schutze der Beziehungen untereinander für einen respektvollen, wertschätzenden Umgang miteinander die Gebote geschenkt hat. Und er hat die 10 Gebote auch geschenkt, damit diese Beziehung zu Gott irgendwie möglich bleiben könne. Und Gott hatte eine wunderbar perfekte Absicht und hat er immer noch einen Plan, eben uns Menschen, die wir aus der Beziehung mit ihm ausgebrochen sind, wieder bei sich zu haben. Gott sucht dich. Hinter dieser Rettungsaktion, die er dann starten musste, vor 2023 Jahren, als er sogar seinen Sohn gab, dahingab für diese Aufgabe. Hinter dieser Rettungsaktion steht seine Liebe. Also Gott ist kein Polizist. Gott ist ein liebender Vater, der Schöpfer unseres Lebens. Wir haben es gehört, gesungen, mitgesungen, so hoffe ich. Und Gott möchte, dass wir eine persönliche Beziehung eingehen für ihn. Immer und immer wieder. Das war die letzte große Aktion. Dieses Menschwerden des Sohnes Gottes, Jesus Christus, um diesen Riss zu kitten, um eine Brücke zu schlagen zwischen uns und ihm. Ihr alle kennt vermutlich, oder viele von Ihnen kennen den Vers, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn, Jesus Christus, dafür hingab, oder dafür, er opferte ihn. Die ganze Welt, für die ganze Welt und damit jede einzelne Person in dieser Welt das erleben durfte. Und Johannes schrieb später, er ist das Opfer für unsere Sünden. Er tilgt nicht nur unsere Schuld, sondern die der ganzen Welt. Und noch weiter vorne, Gottes Liebe zu uns zeigt sich darin, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn das ewige Leben haben. Und das ist die wahre Liebe. Nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt. Er hat uns gesucht, trotz allem geliebt und zuerst geliebt und hat seinen Sohn gesandt, damit er uns von unserer Schuld befreit. Leider hat diese Rettungsaktion Gottes einen Haken, vergeben Sie mir, wenn ich das sage. Nicht, weil der Plan Gottes nicht vollkommen gewesen wäre. Nicht, weil daran etwas gefehlt hätte. Sondern, weil Gott aus Liebe zu dir und zu mir, zu uns Menschen, uns die Freiheit lässt, dazu Ja zu sagen oder Nein. Das ist der Haken. Das ist die Schwachstelle. Die ist nicht bei Gott, die liegt nicht bei Gott. die liegt bei uns. Zum Glück ist Gottes Geduld noch nicht zu Ende. Dieses Angebot der Rettung, dieses Angebot des Zurückkommens zu ihm bleibt bestehen. Und heute bist du hier, weil Gott dich sucht und dir eine besondere Gelegenheit gibt, diesen Rettungsplan zu verstehen und in diesen Plan einzutreten, deinen Teil dazu beizutragen. Wie das letzte Lied gelautet hat, sag doch endlich ja. Wir könnten, obwohl Gott der Allmächtige alles gemacht hat, damit diese Beziehung zu ihm wieder möglich wird, wir könnten die Verwirklichung dieses Planes vereiteln mit einem Nein von unserer Seite ihm gegenüber. Es tönt vielleicht absurd, der Allmächtige Gott, er könnte uns ja auch zwingen. Er könnte uns ja auch mit dem Rücken an die Wand stellen und sagen, so jetzt ergib dich. Macht er nicht. Aber er spricht zu dir, er wirbt um dich. Er möchte gerne, dass du das verstehst, dass du das erkennst. Und der Heilige Geist wird in deinem Herzen bestätigen, ja, es ist so. Aber das liegt letztendlich an dir, was du mit diesem Rettungsangebot machst. Es liegt an dir. Zurück zu dieser persönlichen Dimension, Gott sucht dich. Er hat die ganze Welt geliebt. Was Jesus gemacht hat, sein Leben, sein reines Leben, sein unschuldiges Sterben am Kreuz, sein zur Sünde gemacht werden an meiner Stelle, das gilt der ganzen Welt. Aber Gott möchte mit dir, mit dem Einzelnen, mit jedem Einzelnen seiner Geschöpfe eine persönliche Beziehung eingehen. Weil wir sind keine Nummern. Wir sind ihm persönlich und einzeln wichtig. Und auch wenn es nur dich auf dieser Welt geben würde oder gegeben hätte, dieses Opfer hätte Jesus trotzdem gebracht. Für dich. Es ist enorm. Ich weiß nicht, was bisher, bis heute Abend in deinem Leben wichtig war. Für was du dich eingesetzt hast, für was du gekämpft hast, warum du am Montagmorgen wieder aufstehst und den Alltag, die Woche beginnst, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, für was du dich interessierst, ich weiß nicht, wie du deine Prioritäten definierst, ich weiß es nicht. Aber du hast einen Grund zu leben, so nehme ich an. Und du möchtest in deinem Leben das Beste machen. Und du möchtest irgendwie versuchen, auch das präsent zu halten im Hinterkopf, dass es eben einen Gott gibt, mit dem du gut gestellt sein möchtest, wie auch immer. Ob der ganz weit weg ist, du rufst ihn nur bei in Not, in schwierigen Situationen, vielleicht hilft er dann mal beten. Ich weiß es nicht, wie dein Leben sich gestaltet. David hat gesagt, Psalm 37, Vers 4, freue dich am Herrn und er wird dir geben, was dein Herz wünscht. Er weiß, dass wir Wünschende sind, dass wir Suchende sind. Ja? Und es ist absolut in Ordnung, wenn wir uns nach einem guten Leben sehen, nach Erfolg, nach funktionierenden Beziehungen, auch nach einer gesunden Art von Ansehen, von Wertschätzung in dieser Gesellschaft. Auch, dass wir uns nach Dingen sehnen, die uns auch innerlich doch auch befriedigen. Es gibt vieles auf dieser Welt, das uns gut tut. Das fängt beim Wetter an, das geht über ganz viele verschiedene Bereiche und so weiter. Vielleicht hast du auch noch noble oder edle Anliegen. Du kämpfst für den Klimaschutz, du kämpfst für soziale Gerechtigkeit. Du setzt dich ein, du lebst für irgendetwas, du lebst für deine Familie. David hat gesagt, und er hatte das alles, freue dich am Herrn. Das heißt, gib dem Herrn diesen Platz, der ihm zusteht, Und dann werden die Wünsche deines Herzens erfüllt. Ist ein Geheimnis. David war ein interessanter Mensch. Er hat die Wahrheit dieser Aussage so verstanden, dass er es formulieren konnte, weil er es selbst erlebt hat. David redet hier von etwas Zusätzlichem zu dem Typischen, was unseren normalen Alltag ausmacht. Wenn wir die Bibel kennen, wissen wir, dass David ein normaler Mensch war und dass auch er Gesundheit hatte, wertvolle Beziehungen. Er hatte Ehre, er hatte Ansehen, er hatte Sex, er hatte alles, was ein Mensch sich wünschen könnte. Er war nicht immer vorbildlich damit umgegangen, hat viel Mist abgebaut. Aber David hatte alles. Und dann sagt er, freue dich am Herrn und er wird dir geben, was dein Herz wünscht. Es gibt also etwas Letztes hinter all dem Vorletzten. Es gibt etwas, das über ist, über all dem, was uns tagtäglich in Beschlag nimmt. Und wir können diesem Letzten im Wege stehen oder dass sich das verwirklicht in unserem Leben, indem wir uns einfach nur auf diese vorletzten Dinge, die nicht unbedingt schlecht sind, fokussieren und das Letzte aus dem Blick verlieren. Gott sucht uns. Später hat Jesus gesagt, wenn ihr mich sucht, so werdet ihr finden. Es geht in die genau gleiche Richtung. Wenn du Gott suchst, wirst du ihn finden. Wenn du dich am Herrn freuen möchtest, wird das eintreten. Er hat es versprochen. Und jetzt kommt die andere Seite, weil er schon lange nach dir sucht. Weil er genau das will, dass in deinem Herz er diesen Platz einnehmen kann, dass dein Leben erfüllt und gesegnet, reich, mit tiefem Frieden beschenkt werden könnte. Und wir schauen uns jetzt einige Begegnungen an, die Jesus persönlich hatte mit Menschen in seiner Zeit. Wer eine Bibel hat, ich gehe jetzt nach Lukas 19, Verse 1 bis 10, da finden wir den Herrn Zachäus. Er lebte in Jericho, arbeitete mit den römischen Besatzern zusammen und seine Aufgabe war, die Waren der Händler, die durch das Jordantal, wo eine ganz wichtige Handelsstraße durchlief, im damaligen Reich, die Ware dieser Händler zu kontrollieren und zu versteuern. Da gab es Wegsteuern, da gab es Warensteuern und er war als Kollaborateur der Römer in seinem Beruf reich geworden. Er hat Steuern eingezogen und vielleicht nicht immer alles dorthin fließen lassen, wo sie hätten sollen. Wir lesen, dass er ein Haus hat, dass er im Überfluss lebte, dass er viel übrig hatte. Übrigens, nach seiner Begegnung mit Jesus konnte er sich von diesem Besitz trennen. Zachäus war von seinen Mitmenschen gehasst und beneidet. Beides. Kann beides zusammen passieren. Trotz seiner materiellen Sicherheit, trotz seinem Wohlstand, spürte auch er ein Sehnen in sich. Es muss noch etwas mehr geben. Er spürte, dass hinter all den materiellen Werten und all den erreichten Zielen noch etwas sein muss, das ihm fehlte. Er war auf der Suche. Und jetzt bot sich ihm eine einmalige Gelegenheit. Er hat gehört, dass in Dübendorf Vorträge stattfinden. Und er hat gesagt, ich gehe nach Dübendorf und will verstehen, was das heißt. Ja? Wie kann ich meine Suche beenden? Wie kann ich mich finden? Nein, natürlich nicht. Viel, viel besser. Jesus ist jetzt dabei, durch seine Stadt zu ziehen. Er ist unterwegs mit seinen Jüngern und er konnte endlich diesem Mann einmal selber persönlich begegnen. Und das will er. Aber wir lesen in der Bibel, dass er ein kleinwüchsiger Mann war, also nicht 1,90 Meter, sondern vielleicht 1,50 Meter, 1,55 Meter, weiß es nicht. Und mit Jesus waren immer so viele Menschen, dass es ihm nicht gelang, ihn zu sehen. Und wie, er war ja Zachäus, oder? Er hatte eine gewisse Ehre und so brauchte er nicht die Ellbogen, um sich nach vorne zu drängeln, aber er hatte eine gute Idee. Er lief voraus auf dem Weg, wo er sieht, wie Jesus dann durchziehen würde. Und dieses Sehnen war so stark, dass dieser Mann dort die Möglichkeit hatte, auf einen Maulbeerbaum hochzuklettern. Ein knorriger Baum, kann einige Meter groß werden. Und er kletterte auf diesen Baum so hoch, dass er eine gute Sicht hatte, vielleicht etwa so wie ich hier jetzt runter zu euch. Und wo es doch noch genügend Blätter gab, um sich zu verstecken. Stellen wir uns das mal vor, also dieser Kleine, vielleicht war er auch sehr wohlbeleibt, hat vielleicht Anstrengungen gekostet, da hochzuklettern, aber jetzt ist er da oben. Und wir lesen in Lukas 19, Vers 5, dass das Entscheidende in seinem Leben passiert. Jesus sieht ihn. Er weiß um diesen suchenden Mann. Und er spricht ihn an. Er hält genau an unter diesem Baum. Und sagt, Zachäus, er spricht ihn an. Warum denn Zachäus? Da waren noch ganz viele andere Leute um ihn herum. Dieser Mann hatte dieses Suchen, dieses Sehnen in seinem Herzen. Er spricht ihn an und sagt, komm herunter. Ich will heute in deinem Haus einziehen. Und der Zachäus hat sich erst überlegt, was, ich, warum ich und so weiter. Nein, hat er nicht gemacht. Er hat sofort reagiert. Und er ist runtergeklettert, Vers 6, so schnell er konnte und geleitete Jesus voller Freude und Aufregung in sein Haus. Die Leute, die das gesehen haben, denen gefiel das nicht. Und sie sagen, sie kommentieren, bei einem berüchtigten Sünder kehrt Jesus als Gast ein, bevorzugt Jesus diesen Zachäus, uns guten, gerechten oder selbstgerechten Menschen. Vers 9 und 10 erklärt Jesus seine Entscheidung. Er hat gesagt, heute hat dieses Haus Rettung erfahren. Der Menschensohn ist gekommen, um das Verlorene zu suchen und zu retten. Warum Zachäus? Der Einzelne ist ihm wichtig. Er sieht den Einzelnen. Er bleibt stehen und sieht diesen Mann auf diesem Baum mit seinem Herz voller Sehnsucht. Und wir werden sehen, er hält ihm keine Predigt, er macht ihm keine Vorwürfe, er liebt ihn. Und er hatte keinen Hausdurchsuchungsbefehl, als er in das Haus von Zachäus einkehrte. Ein anderer Mann, Nikodemus. Er war ein sogenannter angesehener Lehrer in Israel. Es war ein suchender Mann, offen, aber kritisch. Er war ein Denker, ein Beobachter. Und er hat von Jesus gehört, Johannes 3. Und so entscheidet er, ich will mit diesem Mann zusammenkommen, ich will mit ihm reden, denn Nikodemus wollte Gott gefallen, er wollte alles richtig machen. Er wollte, dass Gott bei ihm seinen Segen auf sein Leben legen würde. Er hatte gehört, dass Jesus Wunder tat. Vielleicht hat er auch mal sogar eines beobachtet, wir wissen es nicht. Und seine Frage war, ist das der Messias? Ist er wirklich Gott? Er tut Dinge, die kann nur Gott tun, aber ist er Gott? Kann dieser Straßenprediger, der da herumzieht mit Jüngern und so gar nicht in unsere Konzepte passt, ist das der? Und er kommt zu Jesus, er fragt ihn eine Frage, er nennt ihn Rabbi, bist du der? Soll ich dir mein Vertrauen geben? Und Jesus hat gesagt, mach das und dein Suchen, dein Sehnen wird gestillt werden, wenn du etwas erfährst. Er nennt diese Erfahrung Neugeburt, Wiedergeburt. Wenn du erlebst, wie der Heilige Geist in dein Leben eintritt und wie du einen Neubeginn erleben darfst. Ein Neubeginn, existenziell, radikal. Jesus hat den Nikodemus gesehen, wie er Sympathien hatte für Jesus, vielleicht gewisse Vorurteile schon abgelegt hatte, aber noch zweifelte. Und Jesus gibt ihm diese Antwort. Nikodemus wagte zu diesem Zeitpunkt noch nicht, ganze Sache mit Jesus zu machen. Wir lesen in Johannes 3, dass er in der Nacht zu Jesus ging, im Dunkeln, um nicht gesehen zu werden. Wir lesen aber später auch in Johannes 19, dass Jesus von Nikodemus und einem anderen geheimen Jesus-Jünger nach seinem Tod am Kreuz einbalsamiert und beerdigt wurde. Nikodemus war dabei. Nikodemus ist ein Jünger geworden. Auch suchende, beobachtende, kritische Menschen. Gott sucht dich, ganz persönlich. Dann gibt es zum Beispiel diesen Nathanael, das ist ein Mann, von dem lesen wir ganz wenig in der Bibel, Johannes 1, Verse 45 bis 49, ein ganz normaler, rechtschaffener Mensch, der hat nicht mit Veränderungen in seinem Leben gerechnet. Jesus sagt ihm dann, ich kenne dich, seit du dort unter deinem Feigenbaum deine Mittagszeit verbringst. Er hatte ein normales Leben. Er hatte ein Leben, das so vor sich hin plätscherte. Und dann kommt Philippus, ein anderer, zu ihm und sagt ihm, hey, komm doch mit mir, schau, komm und schau selber zu Jesus und lerne ihn kennen. Und Nathanael lässt sich darauf ein. Auch er noch kritisch, auch er noch zurückhaltend. Und wir dann Jesus begegnen, sagt Jesus ihm diese wunderbaren Worte, wow, ein rechtschaffener Mann bist du. Ich habe dich schon gesehen. Ich kenne dich. Komm. Und was macht Nathanael? Er geht mit Jesus und bleibt mit Jesus. Und heute nach 2000 Jahren können wir von dieser Nachfolge von Nathanael noch lesen und reden. Auch unscheinbare Menschen. Gott sieht jeden Einzelnen. Und möchte sie zu sich ziehen. Eine weitere Begegnung, die gefällt mir außerordentlich, Lukas 7, Verse 11 bis 15. Da gab es eine uns unbekannte Frau in der Stadt Nain, N-A-I-N. Seit dem Tode ihres Mannes lebte diese Witwe alleine mit einem Sohn. Dieser Sohn war ihr ganzer Trost. Dieser Sohn war die Erinnerung an die Zeit, als sie noch eine intakte Familie waren. Mann, Frau, erstes Kind. Und dann stirbt der Mann und sie bleibt alleine. Und er bedeutete ihr alles, ja. Denn er gab ihr auch eine Perspektive. Dieser Sohn würde eines Tages groß werden, heiraten. Sie würde eines Tages Großkinder im Schoße haben, ja. Er gab ihr eine Perspektive. Und dann lesen wir, dass dieser Sohn auch stirbt. Er wird ihr genommen. Sie bleibt alleine. Und an dem Tag, als sie dann ihren Sohn beerdigen, wir lesen in Lukas 7, dass viele mit ihr trauerten. Es muss eine tiefe Trauer, keine anonyme Sache gewesen sein. Als sie mit dieser Frau aus Nain rausziehen, kommt Jesus in Begleitung mit seinen Jüngern. Auch wieder viele Menschen steht dort und will in die Stadt rein. Und wie sie einander begegnen, diese beiden Gruppen, geht Jesus zu dieser Frau hin. Und er fragt sie, warum weinst du? Und so erfährt er, dass diese Frau auf dem Weg war, ihre ganzen Hoffnungen, ihre ganze Zukunftsperspektive zu begraben, sinnbildlich gesprochen, ihren Sohn. Und Jesus geht zu der Bahre, wo das Kind liegt, und spricht zu dem Kind: Steh auf. Er greift wunderbar ein. Steh auf. Und der Verstorbene sitzt auf und fängt an zu sprechen. Und Jesus gibt dieses auferweckte Kind seiner Mutter zurück. Unwahrscheinlich. Er hat diese Mutter in dieser Trauer gesehen. In diesen Fragen, in dieser Hoffnungslosigkeit oder in dieser ungewissen Zukunft, in dem alles zusammengebrochen ist, wie wir auch in dem Lied gehört haben. Ich kann mir vorstellen, dass diese Frau sich auch die Frage gestellt hat: Warum hilfst du gerade mir? Nur weil ich so große Not habe? Oder bin ich dir so wertvoll? Warum gerade mir? Jesus hat diese einzelne Frau gesehen, gibt ihr eine Perspektive zurück, er spricht sie persönlich an. Und ich möchte dir zurufen, auch in deinem Leben, im Moment der tiefsten Trauer, und in dem Moment, in dem deine Projekte scheitern, und in dem Moment, wo scheinbar alles nach Tod schmeckt, begraben wird, und du vielleicht auch von versteckter oder unterdrückter Wut in deinem Herzen bist, sieht Jesus dich. Jesus sieht dich. Er will dir begegnen. Du bist so wertvoll. Und als letzte Begegnung gehen wir noch nach Johannes 4. Da lesen wir von einer ganz speziellen Geschichte. Jesus und seine Jünger waren auf dem Weg vom Norden Israels, Galiläa, runter nach Jerusalem. Dieses Mal gingen sie nicht durch das Jordantal, sondern über die Hügel, über die Berge und zogen durch die Region Samarien. Und wir lesen in Johannes 4, Vers 6, dass Jesus erschöpft war von der langen Wanderung. Ich denke, dass sie etwa 5 Tage brauchten von Galiläa nach Jerusalem zu Fuß, auf ungeteerten, auf nicht ausgeschilderten Wanderwegen. Und sie waren müde, durstig, hungrig. Und interessant, wir lesen, dass es Mittagszeit war und dort kamen sie an diesem Brunnen vorbei, den Jakob gebaut hatte und an dem die Leute aus dem benachbarten Ort immer am Morgen und am Abend kamen, um Wasser zu schöpfen. Und Jesus setzt sich dorthin und die Jünger gehen nach Sichar. Die suchen einen Fastfood, die suchen einen Ort, wo sie etwas zu essen finden können. Und jetzt kommt eine Frau dorthin, eine einzelne Frau, zur Mittagszeit, total ungewohnt. Am Mittag geht man nicht Wasser schöpfen. Das macht man am Morgen oder am Abend wieder. Diese Frau hat nicht gedacht, dass sie jemandem begegnen würde. Und Jesus sitzt dort, hat Durst und bittet diese Frau: Gibst du mir ein bisschen was zu trinken, wenn du jetzt Wasser schöpfst? Und die Antwort von der Frau ist interessant. Wie kommt es, dass du als Jude mich als Samariterin bittest, dir Wasser zu geben? Sie hat ihn als Juden erkannt. Und Juden und Samariter waren wie Katz und Maus. Die Juden verachteten die Samariter. Das waren ja nicht orthodox richtige Gläubige. Die waren ja vermischt mit heidnischen Elementen. Aber Jesus hat diese Frau angesprochen: Darf ich was zum Trinken haben? Und es gibt eine Diskussion. Jesus sagt ihr: Wenn du wüsstest, wer es ist, der dich bittet, ihm Wasser zu geben, dann würdest du ihn bitten, Lebens- oder lebendiges Wasser dir zu geben. Es gibt einen Austausch und schlussendlich spricht Jesus sie auf ihre familiäre Situation an. Und was kommt raus? Die Frau spricht von ihren gescheiterten Ehen, Sie war 5-mal verheiratet schon, lebte jetzt wieder mit einem Mann zusammen. Wir wissen nicht, was Tragisches passiert. Ist sie einfach verstoßen worden, ein Scheidebrief, wurde sie missbraucht? Warum wurde sie 5-mal auf die Straße gesetzt? Wir wissen es nicht. Aber diese Frau, durch das, dass sie sich noch einmal mit einem Mann zusammengetan hat, diese Frau sehnte sich nach Liebe. Und sie war eine starke Frau, sonst hätte sie diese Kraft nicht gefunden, es nochmal zu riskieren. Also sie hatte noch nicht alle Hoffnung begraben, dass es auch für sie noch etwas gab, das über all die erfahrenen Enttäuschungen hinweg helfen würde. Sie hofft irgendwie immer noch, sie hat vielleicht noch Träume. Ich weiß nicht, welche Träume da man noch haben kann. Aber die Tatsache, dass sie nicht irgendwo in einer Hütte für sich alleine lebte, zeigt, dass sie irgendwie an die Liebe glaubte. Und wir wissen, ich weiß, du weißt, diese Liebe, die sie gesucht hat, würde sie nie in einer Liebesbeziehung zu einer Person vom anderen Geschlecht finden. Nie. Lebendiges Wasser. Und sie nimmt das an. Sie nimmt das Angebot von Jesus an. Wir lesen, wie sie dann in das Dorf zurückrennt und den Mitbewohnern, und die, wenn die ihre Geschichte kannten, ja, die, was, das ist die, also die schon mit mehreren Männern war und Versagerin und so weiter, es gelingt ihr, das hat ihr Leben so umgekrempelt, es gelingt ihr, sie zu überzeugen, kommt und schaut, wen ich gefunden habe. Das muss Gott sein. Er hat mir alles gesagt, was mich betrifft. Er hat mir lebendiges Wasser angeboten. Und dann lesen wir, wie dann das Dorf zu Jesus geht und Jesus sogar seine Reise unterbricht und sich diesen Leuten widmet und ganz viele Menschen dieses Lebenswasser erfahren. Warum gerade mich, könnte auch diese Frau fragen. Ja? Warum gerade mich? Weil Gott den Einzelnen sieht, den Einzelnen lebt, den Einzelnen so wertschätzt, dass er die Sache festmacht, dass er sein Leben Jesus anvertraut. Ich habe vor etwa 15 Jahren eine Weiterbildung zum Familienmediator gemacht in Italien, in Napoli. War kein christliches Institut. Und ich hatte in einer Sitzung, einem Seminar, einem Dozenten die Frage gestellt, warum junge Menschen heute noch heiraten. Und Italien ist das Land der Amore, ja, del canto dell'amore, l'amore, im Namen der Liebe. Ja. Versteht ihr? Warum heiraten auch Leute, auch junge Menschen? Und diese Dozentin hat geantwortet, der Mensch, der junge Mensch glaubt an die Liebe, er hofft, Liebe zu finden, wahre Liebe, und er erwartet, dass er der Liebe begegnet, die die eigenen Defizite ausfüllt, korrigiert und ewig hält, bis dass der Tod euch scheidet. Und diese Dozentin hat gesagt, das treibt junge Menschen an zu heiraten. Jetzt meine Frage, gibt es diese Liebe bei einem Menschen? Nein. Es ist die Liebe Gottes, die hier so beschrieben wird. Es ist diese Liebe, die dich sucht, die deine Defizite kennt, dich aber nicht abschreibt, dich nicht mit deinem Durchsuchungsbefehl zuerst einmal durchröntget, sondern die dir eine rettende, eine liebende Hand anbietet. Nur bei Gott gibt es diese Liebe, nur bei ihm. Natürlich, wir sind nächstes Jahr 50 Jahre verheiratet und Gott hat uns gesegnet. Eine gelingende Liebesbeziehung zwischen zwei Menschen kann sehr, sehr schön und erfüllend sein. Aber man muss dafür kämpfen. Ich bin unvollkommen. Meine Frau ein bisschen weniger oder ein bisschen mehr, je nachdem, was gerade unser Streitthema ist. Ja. Wir sehen in all diesen Begegnungen mit dem Zachäus, mit dem Nikodemus, mit dem Nathanael, mit dieser Witwe und mit dieser Frau aus Samarien, Jesus ist niemanden mit Anklagen gegenübergetreten, sondern mit Liebe, diese suchende Liebe. Und er hat Einzelne vor Augen gehabt. Warum gerade mich? Weil Gott mit mir eine persönliche Beziehung haben möchte. Mit dir. Jesus lebte ja in dieser Welt. Er sah die Menschen, er beobachtete die Menschen, er wusste um die vielen Nöte und Enttäuschungen und all die Krämpfe und Verletzungen, Schuld, Unversöhnlichkeit. Jesus wusste um all das, aber das war nicht sein Thema. Sein Thema war eine Stufe höher. Wir sind Geliebte Gottes. Und er hat es gelehrt. Er hat auch immer mit großer Barmherzigkeit zu Menschen geredet, die sich ihrer Schuld bewusst waren. Und hat ihnen immer Vergebung, einen Neubeginn angeboten. Wo sind deine Ankläger, fragte er, diese Ehebrecherin, die vor ihn geschleift wurde, gezogen wurde, am Morgen um 9 Uhr. Das war sicher eine Falle von diesen selbstgerechten Männern. Und dann sagte sie, sie sind weg. Sie haben mich nicht gesteinigt. Und dann sagt Jesus, dann verurteile ich dich auch nicht. Geh hin, ändere dein Leben. Aber es war so, dass er gesagt hat, ich verurteile dich nicht. Meine Lieben, Gott sucht uns, er verurteilt uns nicht. Noch ist diese Zeit da, dass er uns begegnen will. Und heute Abend darfst du ihm begegnen. Heute Abend darfst du sagen, okay, hier bin ich. Wenn du mich suchst, okay, hier bin ich. Du darfst dein Leben vor ihm auslegen, du darfst Frieden erfahren, Frieden im Herzen, du darfst Ruhe finden, du darfst ankommen, du darfst Jesus in dein Leben aufnehmen, er sieht dich persönlich. Das ist Gottes Rettungsaktion. Und wir können Gott daran hindern, dass diese Aktion von Erfolg gezeichnet ist, wenn wir Nein sagen. Auch das ist die Liebe Gottes. Wir können Nein sagen zu dem, der für all unsere Sünde bezahlt hat. Zu dem, der den Vater hinter sich wusste, aber dessen Vater litt und es so schwer akzeptieren konnte, dass Jesus schlussendlich sterben musste. Wir haben gestern Abend schon bei den Jugendlichen gesagt, Gott hat seine Augen geschlossen, als Jesus dort am Kreuz war. Es war so furchtbar für ihn, seinen Sohn leiden zu sehen. Es wurde dunkel um die Mittagszeit, für etwa 3 Stunden. Und Jesus hat gespürt, was es heißt, sich mit unserer Schuld dermaßen zu identifizieren, dass Paulus gesagt hat, er wurde für uns zur Sünde gemacht. Und weil er dieses Gefühl des Bösen, der Sünde in seinem eigenen Leben nicht kannte, schrie Jesus zu seinem Vater, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Auf uns bezogen bedeutet das, meine Liebe zu den Menschen nimmt auch das Durchgehen durch diese Dunkelheit, durch diese Gottverlassenheit an. Und sein Tod bedeutet unser Leben. Was für ein Tausch. Wir können tauschen, wir können unser Leben, das für den Tod bestimmt ist, ihm geben, der für uns gestorben ist und sein Leben in uns jetzt in uns hineinlegt. Wer Jesus Christus sein Leben anvertraut und auf seine Vergebung baut, der muss kein kommendes Gericht fürchten. Der ist auf der richtigen Seite. Deshalb sucht Gott dich. Bekenne ihm all dein Versagen. Sage ihm, dass es dir leid tut. Sage ihm, wie du dich verrannt hast. Oder wie du bis jetzt versucht hast, einfach ohne ihn zu leben. Bist vielleicht schon religiös. Eine gewisse Spiritualität pflegst du. Aber sag ihm, das genügt nicht. Du willst Frieden und das kann nur Jesus geben. Wir lesen immer von Johannes dann, wie er einmal gesagt hat, es gab ganz viele Leute, die ihn ablehnten. Sogar die, für die er gekommen war. Aber alle die, die ihn aufnehmen, denen gab er dieses Vorrecht, Gottes Kinder zu werden. Weil sie an seinen Namen glauben. Und dann gibt es diese Beifügung, die sind dann nicht nur aus menschlichem Blut oder durch menschliche Zeugung Menschen geworden, sondern sind durch den Heiligen Geist wiedergeboren, aus Gott geboren. Das ist das Angebot Gottes heute Abend an dich. Petrus hat dann geschrieben, 1. Petrus 1, Vers 3, gelobt sei Gott und der Vater unseres Herrn Jesus Christus, denn er hat uns in seiner großen Barmherzigkeit das Vorrecht geschenkt, wiedergeboren zu werden. Jetzt haben wir eine lebendige oder eine sichere, eine gewisse Hoffnung. Gott sehnt sich nach dir. Und ich kann dir nur sagen, komme zu ihm. Wir sehen jetzt eine Diapositiv, ein Slide eingeblendet. Darauf ist ein Gebet. Und ich möchte dich einladen, das jetzt schon einmal durchzulesen. Und ich möchte dich einladen, wenn du jetzt verstanden hast, warum Gott dich sucht, diese Worte zu gebrauchen, um zu beten. Jetzt, heute Abend. Und ich werde dieses Gebet jetzt langsam vorbeten. Schließ dich einfach an. Bete mit. Und wir werden nachher gleich noch ein Lied hören. Und dann wird Schluss sein und ich schlage vor, dass wenn du jetzt dieses Gebet mitbetest, dann komme nachher am Ende der Veranstaltung nach vorne. Wir werden hier sein, es gibt Leute, die haben so ein Namensschild, die stehen zur Verfügung. Du darfst noch einmal auch mit deinen Fragen und allem kommen und wir würden gerne noch mit dir beten. Gott, Vater, ja, es stimmt, ich bin schuldig geworden. Ich habe gesündigt. Es tut mir leid. Bitte vergib mir. Schenke mir dieses neue Leben, einen neuen Anfang. Ich will ab jetzt mit Jesus und für Jesus leben. Jesus Christus. Dein Reich, dein Wille, deine Ehre soll ab jetzt mein Leben bestimmen. Und dazu brauche ich dringend deine Hilfe, deine Kraft. Danke, dass du mich gesucht hast. Hier bin ich. Ich will von jetzt an dich und meinen Nächsten lieben, mit der Liebe, mit der du mich geliebt hast. Ich übergebe dir hiermit mein Leben. Amen.